Schön, dass ihr da seid. Wir sind im Markus Kapitel 6 heute Morgen. Wir wollen den Versen 14 bis 29 angucken heute Morgen. Markus Kapitel 6, Vers 14. Ich bete für uns. Jesus, wir kommen zu dir und wir sagen das nochmal, wir haben dich lieb. Wir können es nicht genug sagen, Jesus. Wir haben dich lieb. Du bist groß, du bist gut. Wir danken dir für dein Wort, das wir in unserer Sprache haben, Jesus. Danke, Herr, für die Anweise, wie du immer zu uns durch dein Wort redest. Wie du uns durch dein Wort ermüdigst und stärkst. Herr, du siehst diesen Text heute Morgen, du siehst, dass es ja, nicht der schönste Text in dein Wort, Herr, weil es um Mord geht. Herr, aber du hast was Besonderes heute Morgen vor uns. Und wir geben diese Zeit zu dir hin. Wir bitten dich, dass du unser Herzen berührst, dass du zu unser Herzen redest und dass wir weggehen verändert, weil wir den lebendigen Gott kennengelernt haben, getroffen haben. Danke dir in deinem Namen. Amen. Wir haben für lange Zeit einen Mann kennengelernt. Johannes, dem Täufer. Und wir haben von den letzten 5, 6 Kapiteln nichts mehr von ihm gehört, seit Kapitel 1. Was mit Johannes passiert. Wir erfahren das leider heute, dass sein Ende kein schönes Ende war. Und wir haben viele Lektionen hier in diesem Text von einem Leben, was Gott ja abgelehnt hat. Wo ein gewissen, wo man mit einem schlechten Gewissen gekämpft hat und mit einem sündhaftigen Gewissen gelebt hat. Und wir fangen mit Markus Kapitel 6, Vers 14 bis 16 an. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt. Und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Aber als des Herodes hörte, sprach er, er ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist aus den Toten auferstanden. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Missionsreise, die wir von den Junge Jesu letzte Woche gesehen haben und diesen Vers hier in Vers 14. Welche Auswirkung hatte diese Missionsreise des Jüngers? Letzte Woche lasen wir, denn zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, sich von ihren Sünden abzuwenden. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranken mit Öl und heilten sie. Das Wirken Jesu hatte sich versechsfacht, weil es gab 6 Paare von Jüngern, die rausgegangen sind, die Jesus rausgeschickt hat und haben die anderen Dörfer und Regionen von Jesus erzählt. Sie haben Dämonen rausgeschmissen, sie haben Wunder erlebt und diese Wunder, und alles, was geschehen ist, ist zu den höchsten Ohren in dem Land auch gekommen. Herodes hat auch von diesen Wundern und Botschaft gehört. Wer war Herodes? Herodes war der Sohn von Herodes den Großen, den wir auch in unseren Bibeln in Matthäus Kapitel 2 begegnen. Herodes, der Große, war der Mann, der mit den Weisen sprach und der alle Babys unter einem bestimmten Alter in Bethlehem töten ließ, weil ihm gesagt worden war, dass ein jüdischer König geboren worden war. Herodes der Große hatte viele Kinder mit vielen verschiedenen Frauen. Und einer seiner Söhne ist der Herodes hier in unserem Text heute Morgen. Und dieser Herodes in Markus 6 heute Morgen war weltlich und hungerte nach Ansehen. Offiziell war er kein König. Er wäre aber gerne ein gewesen. Später bat er den römischen Kaiser so sehr und so oft darum, ihn König zu machen und zu ernennen, dass er beim Kaiser in Ungnade fiel. Und Herodes wurde seines Landes beraubt und musste ins Exil fliehen, in heutige Frankreich, wo er starb. Und zu diesen weltlichen Begierden gesellt sich eine Faszination für geistige Dinge. Aber sich für geistige Dinge zu interessieren, reicht nicht aus. Wie wir in unserem Text heute Morgen sehen werden, man kann nicht für die Vergnügung dieser Welt leben und sich in den Augen der Welt gut darstellen und trotzdem gerecht sein. Religion in welcher Form auch immer kann den Menschen nicht retten. Es braucht ein verändertes Leben. Es braucht Umkehr. Es braucht Vertrauen in die Person, auf die Johannes hingewiesen hat und auf die die Jünger Jesus auf ihrer Missionsreise hingewiesen haben. Genau hier stolpern die Menschen oft. Wie wir letzte Woche bei den Menschen in Nazareth gesehen haben. Jesus war ein Kind seiner Heimatstadt. Mit einer fragwürdigen Geburt und einer nicht so besonderen Familie. Wir erinnern uns, dass sie gesagt haben, hey, wir kennen seine Brüder, wir kennen seine Geschwister, sie sind hier unter uns, sie sind nicht irgendwas Besonderes. Warum kann Jesus so reden, wie er redet? So stolperte Nazareth über Jesus. Und heute sehen wir, wie auch andere über Jesus gestolpert sind. Und was sie bis zum diesem Zeitpunkt über ihn auch dachten. Einige Leute lesen hier im Text, dachten, Jesus sei Johannes der Täufer, der von den Toten auferstanden war. Was eigentlich total interessant ist. Denn es bedeutet, dass die Menschen vor dem Wirken von Johannes dem Täufer noch nicht von Jesus gehört hatten. Wir haben Beginn zu unseren Studien über das Markus-Evangelium darüber gesprochen, dass Johannes der Täufer eine Berühmtheit war. Die Zeitungen wären losgezogen und hätten über seine Geschichte berichtet. Und es hätte auch Schlagzeilen gegeben. Der Johannes der Täufer wäre heutzutage in den Sozialmedien überall präsent gewesen. Alle im Land kannte Johannes. Aber wer ist dieser Jesus, der nach ihm kommt? Und plötzlich ist Johannes, wie wir in unserem Text heute erfahren, tot. Und da kommt ein anderer, der eine ähnliche Botschaft wie Johannes verkündigt. Und man dachte, dies sei ein auferstandener Johannes. Wir lesen auch hier, dass andere dachten, er müsse Elia sein. Elia sollte, wie wir schon gelernt haben, dem Messias vorangehen. Dies war eigentlich der Dienst von Johannes und nicht von Jesus. Aber anderen waren nicht bereit, so weit zu gehen und dachten einfach, Jesus müsse ein Prophet wie Jeremia oder Jesaja sein. Sie haben wirklich Gedanken gemacht, wer könnte dieser Mann sein, der seine Jünger rausgeschickt hat? Und was hält unser Widersacher Herodes von Jesus? Johannes, den ich enthauptet habe, ist auferstanden. Ich lese das und ich höre die Angst in Herodes Aussage. Hört ihr das auch nicht? Angst, weil es bedeutet, wenn Johannes der Täufer von den Toten auferweckt wird, dann werde ich gerichtet werden. Er wird mich holen kommen. Und wir lesen und hören diese Worte, die Worte eines Mannes, dessen Gewissen belastet ist, oder? Unser Gewissen ist eine interessante Sache. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Wir sind moralischen Wesen, geschaffen von einem moralischen Gott, der uns in sein Ebenbild geschaffen hat. Und das Gewissen wird natürlich durch Kultur und Erziehung geprägt. Und für uns als Christen wird es auch durch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben auch geformt. Und als Menschen können wir gegen unser Gewissen handeln. Unser Gewissen könnte sagen, hey, tu das. Und wir können sagen, nee, weißt du was, ich tue lieber das. Und wenn wir das tun, tragen wir die Last unserer Sünde wie ein Gepäckstück mit uns, bis wir es mit Gott und den Menschen wieder in Ordnung bringen. Das war der geistliche Zustand von Herodes hier. Er war in Angst. Er trug seine Sünde mit sich. Und wir erfahren im folgenden Text die Einzelheiten seiner Sünde. Markus Kapitel 6, Vers 17 bis 20. Wir lesen von die Verwirrung des schlechten Gewissens. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn in Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zu Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte es aber nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Wir erfahren hier im Text, dass Herodes Johannes ins Gefängnis geworfen hatte. Warum tat er das? Weil Johannes die Sünde im Leben des Herodes benannte. Ich glaube, Johannes war kein Mann, der ein Blatt vor den Mund gehalten hat. Er hat wirklich das gesagt, was er dachte. Und Herr Herodes genau gesagt, was er zu seinem Lebensstil gedacht hat. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, erzählt uns, dass Herodes Rom besucht hat und dort die Frau seines Bruders Herodias dort kennengelernt hat. Und er nahm sie zurück mit ihm. Und Herodes beging damit Ehebruch. Wir wissen, dass Herodias die Tochter eines anderen Bruders war und somit auch seine Nichte. Der Mann hat also nicht nur Ehebruch begangen, sondern auch Inzucht. Seine Frau war seine Nichte. Und diese Beziehung war sogar für die Römer ein Skandal. Es war ekelhaft. Herodias war mit ihm durchgebrannt, weil sie einen besseren Platz in der Gesellschaft einnehmen wollte. Und dass Johannes diese Dinge sagte, half ihm natürlich nicht bei Herodias, die hier in dieser Geschichte ein absolut Schlange ist. Sie wollte Johannes tot. Aber Herodes wollte es nicht zulassen, dass sie ihn tötet. Herodes wusste, dass es falsch war, was er tat, aber seine Begierde hatte ihn so im Griff, dass er, obwohl er Johannes den Täufer bewunderte, seine Beziehung zu ihr nicht aufgeben wollte. Und wir sehen hier, wie komplex der Charakter von Herodes ist. Er ist moralisch verdorben, aber geistig interessiert. Er ist politisch klug und lässt Johannes zunächst am Leben, weil eher nach dem Bericht des Matthäus beliebt war. Aber hält ihn aber im Gefängnis, um ihn von seiner Frau zu schützen. Jesus selbst nannte Herodes einen Fuchs. Und was, das ist wirklich eine gute Beschreibung dieses Mann. Er war wirklich ein Fuchs. Politisch ein Fuchs. Aber wir sehen den inneren Kampf, der in Herodes in Bezug auf Johannes vor sich ging. Und die Schlacht der Bibel ist hier nicht wirklich gut in ihrer Übersetzung, leider. Ich finde die Elberfelder viel besser. Dort heißt es in der Elberfelder, und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. In seinen Gedanken war er unruhig. Das macht für mich viel mehr Sinn. Verlegenheit. Ein schlechtes Gewissen macht uns nicht nur Angst, sondern es macht auch unruhig und unser Denken und Handeln. Es hindert uns. Die große Lüge des Feindes ist, dass die Sünde uns in die Freiheit führt. Sünde macht niemanden frei. Sie macht vielleicht für eine Weile Spaß. Aber sie bindet uns, nimmt uns gefangen und versklavt uns, sodass unser Gedenkensleben, unsere Gefühle, unser Leben so verwirrt sind, dass wir nicht mehr wissen, was oben und unten ist. Und als ich diese Woche über diese Dinge nachdachte, kam mir der Film Herr der Ringe in Sinn. Ich mag Herr der Ringe. Ich habe die alle Bücher schon gelesen, alle Filme mehrmals geguckt. Man sieht da am Ende, dass Frodo den Ring trägt. Und am Ende, er hasst diesen Ring, den er zerstören muss, aber er liebt diesen Ring irgendwie auch. Und man sieht diesen Kampf in ihm am Ende, wie er damit kämpft, bis er wirklich den Ring und Gollum danach ins Feuer geworfen hat. Die Sünde tut dasselbe in unserem Leben. Es verwirrt uns. Und König David beschreibt es perfekt in Psalm 32, Vers 3. Psalm 32, Vers 3. Als ich es verschwieg, schreibt er über seine Sünde, da verfielen meine Gebeine durch meine Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dur wird. Die Sünde belastet. Aber die Wahrheit ist auch irgendwie einladend. Wir sehen den inneren Kampf des Herodes, weil er Johannes gerne hörte. Die Wahrheit hatte etwas Einladendes und Interessantes an sich. Aber die Frage, die sich ihm stellte, war, was sollte er mit der Wahrheit anfangen? Herodes unternahm nichts, weil er ein moralischer, schwacher Mann war. Während Johannes im Gefängnis saß, wartete seine Frau auf ihre Gelegenheit, Johannes den Täufer zu töten. Und sie bekam ihre Gelegenheit. Wir sehen diese Gelegenheit in Markus Kapitel 6, Vers 21 bis 23. Und als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwör ihr, was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben bis zu Hefte meines Königreiches. Was war die Gelegenheit? Der Geburtstag von Herodes. Während ich diesen Abschnitt lese, sehe ich von meinem geistigen Augen eine große Zahl voller wichtiger Männer, die sich unterhalten, tratschen, glücklich darüber, dass sie eingeladen wurden, Herodes zu sehen, aber auch darüber, von den anderen wichtigen Leuten in dem Land gesehen zu werden. Das Who's Who aus dem Reich des Herodes war da, um den Geburtstag ihres Herrn zu feiern. Wir lesen von den Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa. Und Herodes saß natürlich am besten Tisch, an dem er von allen gesehen wird und wo er alles sehen könnte. Und wir lesen, dass die Tochter des Herodias rauskam und tanzte. Selbst bei den Römern hatte ein Mädchen ins Teenageralter mit hohem Sozialansehen so etwas nie getan. Ein Sklave hätte sowas getan, aber nicht so ein Mädchen mit hohem Ansehen. Wahrscheinlich war dies eine manipulierte Aktion von Seite der Herodias. Sie hatte eine hübsche Tochter und es gab einen Raum voller halb betrunkener Männer. Und sie wollte den Kopf von Johannes. Und all dies, wenn man das liest und diese Geschichte versteht, ist wirklich ekelerregend. Das ist ein moralisch schwacher Mann und eine manipulierende Ehefrau, die bereit ist, ihre Tochter sexuell vorzuführen, um seinen einen Mord zu begehen. Moralisch schwache Männer und Lust passen nicht gut zusammen. Und Lust ist ein Thema, mit dem wir alle zu tun haben. Aber meistens besonders Männer. Wir wurden von Gott so geschaffen, dass wir auf visuelle Reize anzuspringen. Aber wie alle Dinge, die von Gott geschaffen wurden, verformt und verbiegt es die Sünde, sodass das, was gut ist, zu etwas wird, das zu Sünde führen kann. Und als Menschen müssen wir unsere Augen hüten. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 6, Vers 22, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib hell sein. Nicht der erste Blick ist sündhaft. Wir können nicht mit gesenktem Kopf durch das Leben gehen. Es geht nicht. Aber es ist der zweite Blick, der sündhaft ist, wenn wir diesem lüsternen Verlangen nachgeben. In unserer Kultur wird die Pornografie total verharmlost. Wir waren gestern in Trier mit meiner Tante und Onkel, oder ich war, weil wir wollten das Dorf angucken, wo mein Uropa ausgewandert ist nach Amerika damals. So, war interessant. Und auf dem Weg sind wir beim Tankstelle angehalten. Ich bin durch die Tankstelle gegangen, habe gesehen, ah, da gibt's ein Lucky Luke Comicbuch. Interessant. Durchgeblättert. Da lag auch Asterix und Obelix. Ich könnte mich für 2 Minuten amüsieren. Und dann, als ich das Buch zurückgetan habe, merkte ich, und das war auf so Kinderaugenhöhe, merkte ich, dass hinter diesem Buch eine total pornografische Schreibschrift lag. Hinter die Bücher, die wir unsere Kinder anbieten. Und ich habe den Lucky Luke Buch zurückgetan und ich war so, wie ekelhaft ist unsere Gesellschaft, die das auf den gleichen Augenhöhe tun als Lucky Luke und Asterix und Obelix. Pornografie ist total harmlos in unserer Gesellschaft. Pornografie nährt die Lust, nährt ungesunde Gedanken über Frauen und auch über Sex für Männer und Frauen. Wie viele Ehen gehen in die Brüche, weil der Mann, die Frau und der Computer oder das Handy in der Beziehung sind? Und das zerstört Ehen und Beziehungen von innen heraus, weil es unser lüsternen Begierden nährt. In der Bibel gibt es Geschichte einen jungen Mann, ein sehr junger, gut aussehender hebräischen Mann. Als er eines Tages durch das Haus ging, in dem er arbeitete, und die Frau seines Herrn versuchte, ihn zu verführen. Was tat er da? Er lief weg. So müssen wir auch manchmal mit der Sünde umgehen. Es reicht nicht, einfach da in der Nähe zu stehen, unsere Augen zuzumachen. Manchmal müssen wir laufen, rennen. Klapphandys von vor 15 Jahren sind nicht mehr cool. Aber was ist besser? Deine Ehe oder das neueste iPhone? Wir müssen radikal mit der Sünde umgehen. Denn wenn wir uns von ihr beherrschen lassen, wird sie uns zerstören. Wir müssen bereit sein, buchstäblich zu fliehen, wenn es sein muss. Wir müssen weise sein, was die Situation angeht, in die wir uns begeben, damit wir nicht von der Sünde manipuliert werden, wie es hier bei Herodes der Fall war. Wir lesen, dass dieser Tanz Herodes gefiel und er sie belohnen wollte. Er will vor allem den wichtigsten Leuten in seinem Reich großzügig sein und fragt deshalb dieses Mädchen, das wir aus der Geschichte als Salome kennen, was er ihr schenken kann. Die Formulierung "bis zur Hälfte meines Königreiches" war nicht wörtlich zu nehmen, sondern ein Ausdruck der Großzügigkeit. Aber die Sünde verleitet uns zu Kompromissen. Und das kann dazu führen, dass wir in eine Situation geraten, in der andere Menschen uns manipulieren können. Und genau das ist es, was Herodias tut. Herodias, die Frau, sie nutzt Herodes moralische Schwäche und die Unbeholfenheit der Situation aus, ihm zu manipulieren, damit er den Befehl gibt, Johannes den Täufer zu töten. Wie hat Herodes reagiert? Er war betrübt, sagt unser Text. Die Folgen seiner Sünde trugen in seinem Leben ihre Früchte. Er wurde ertappt, er wurde manipuliert, er war schwach, um das Richtigste zu tun. Du kannst dir die Szene und das Gefühlsspiel auf Herodes Geschichte vorstellen, als ihr Wunsch ausgesprochen wurde. Salome, dieses Mädchen, muss dies so laut gesagt haben, dass es jeder im Raum gehört haben. Sie können sich die halb betrunkenen Gesichter vorstellen, als sie diese Bitte aufnehmen und von Salome zu Herodes schauen. Herodes muss diese Augen auf sich gerichtet gespürt haben. Er spürte das Gewicht der Manipulation. Und anstatt zivil Courage zu haben, zu sagen, weißt du was, nein, ich mache, was richtig ist, ich töte diesen gottesfürchtigen Mann nicht. Er war zu beschäftigt mit seinem Ansehen. Und das hat ihm zu dieser Entscheidung geleitet, wo er Johannes ermordet hat. Ansehen ist eine große Falle für uns als Menschen. Sprüche Kapitel 29, Vers 25 sagt, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. In Wirklichkeit hat es mit Stolz zu tun hier. Seien wir ehrlich, Manchmal ist das, was andere über mich denken, alles, woran ich auch denke. Es ist eine Falle, die unser Denken manipuliert, so wie eine Bestechung einen Richter manipulieren kann. Sie manipuliert die richtige Entscheidungserfindung in unserem Leben und kann zu Kompromissen in unserem Leben führen. Und dies ist der Ort, an dem sich Herodes befindet, weil er nicht auf Gottes Wort hörte, wie es Johannes lehrte. Er wollte geistliche Dinge, aber nicht ein verändertes Leben haben. Er wollte die Macht, ein gottgefälliges Leben, aber nicht den Gehorsam, den ein gottgefälliges Leben erfordert. 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 22 sagt, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Wir gehorchen nicht einfach irgendetwas oder irgendjemanden. Wir gehorchen einer Person. Der Person, von der Herodes durch diese Missionsreise seiner Jünger und das Wirken Jesus erfahren hat. Dieser Mensch ist der Gottessohn Jesus selbst. Und letzte Woche hatten wir gesagt, dass im Markus-Evangelium nun ein neuer Abschnitt beginnt. Und es ist interessant, denn in einer der ersten Szenen versuchen die Menschen herauszufinden, wer Jesus ist. Und haben alle möglichen interessanten Ideen dazu. In einer der letzten Szenen dieses Abschnitts fragt Jesus seine Jünger, wer sie sagen, wer er sei. Und was war Petrus' Antwort? Du bist der Christus. Auch Herodes hatte diese Möglichkeit zu glauben, aber er entschied sich dagegen. In einer sehr erschreckenden Szene lesen wir, dass Herodes Jesus eines Tages tatsächlich begegnete. In Lukas Kapitel 23. Wir lesen da kurz vor Jesus' Tod, dass Herodes Jesus kennengelernt hat. Und er hat viele Fragen für Jesus. Und da im Text steht es, dass Herodes gerne eine Wunder von Jesus sehen wollte. Und da lesen wir, Jesus schweig. Jesus hat gar nichts gesagt. Er gab keine Antwort zurück. Herodes wollte Macht, aber keine Nachfolge und keine Gehorsam. Und Jesus wusste das und weigerte sich, das Spiel des Herodes mitzuspielen. Was für eine vernichtende Szene für Herodes. Jesus liebte Herodes. Er war im Begriff, für die Sünden der Welt zu sterben. Aber Herodes hatte Böses und Kompromisses gesät. Und er erntete jetzt, was er gesät hatte. Und wir lesen die Folgen dieser Leben. In Markus Kapitel 6, Vers 24 bis 29. Sie aber gingen hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Salome, das Mädchen. Diese aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf eine Schüssel des Haupt Johannes des Täufers gibst. Und da wurde der König sehr betrübt. Doch am Ende, um des Eids, um den deren Willen, die mit ihm zum Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptet ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt ein auf einer Schüssel und gab es den Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seine Leichname und legte ihn in ein Grab. Der Kompromiss des Herodes führte zur Ermordung. Herodes ermordet den letzten Prophet des Alten Testaments. Möchtest du das auf dein CV haben? Lieber nicht. Er mordet den Mann, der den Weg für den Messias ebnete. Und wir lesen, dass die Jünger des Johannes in einem letzten Akt der Liebe seinen Leichnam nahmen und ihn ein Grab legten. Es gibt viele positive biblische Beispiele in unserem Leben. Diesem Text ist nicht einer davon. Wir haben hier ein negatives Beispiel. Was passiert, wenn wir Jesus ablehnen? Wenn wir in Kompromiss leben? Wenn wir unser Gewissen und das, was wir wissen, richtig ist, ablehnen? Stück für Stück, Tag für Tag, Situation für Situation. Er führt dazu, dass wir Dinge tun, die wir nicht tun möchten. Wir werden gezwungen, wir werden manipuliert von der Sünde. Und wir sehen diese Beispiele im Leben von Herodes. Und es widert uns an. Aber es gibt eine gute Nachricht. Das muss nicht unsere Geschichte sein. Wir müssen nicht in Kompromiss leben. Wir müssen nicht mit einem schweren Gewissen leben. Wir haben alle gesündigt. Keiner ist vollkommen. Wer sagt laut der Bibel, dass sie keine Sünde haben, ist ein Lügner, sagt Johannes. Wir haben alle Sünde, die wir abgeben müssen zu dem, der für uns gestorben ist. Mit so einer Last rumzugehen, macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, mit einem schlechten Gewissen umzugehen, unser Leben zu leben. Und das Evangelium will uns warnen und uns aus den Fallen auch befreien, mit denen unser Fleisch und der Feind uns umgarnen wollen. Das Evangelium ruft uns auf, unsere Sünde abzulegen, anders zu leben, wie Herodes hier gelebt hat. Das Evangelium ruft uns auf, Jesus kennenzulernen. Nicht um zu uns zu wundern, wer er sein könnte, wie wir am Anfang diesen Abschnitts gesehen haben, sondern ihn wirklich zu kennen. Unser Leben dadurch verändern zu lassen, weil wir ihn kennen. Auf seinen Heiligen Geist zu hören, sein guter Heiliger Geist, der uns gute Ehen schenken möchte. Der uns ein Leben schenken möchte, nicht von Last, sondern von Befreiung. Aber wir müssen zum Evangelium kommen. Wir müssen zum Jesus kommen und ihm unsere Last abgeben. Und sagen, okay, ich werde weiterhin nicht in Kompromiss leben. Ich gebe das ab. Weil ich weiß hier von diesem Beispiel, dass so ein Leben führt dazu, dass ich was, zu was ich nicht möchte in meinem Leben. Lass uns beten. Aufstehen und beten. Herr, das ist ein nicht so schönes Beispiel. Das ist ein ekelerregender Beispiel hier in diesem Text. Aber so ist die Sünde. Es ist ekelhaft. Aber wir danken dir, dass das nicht unser Leben sein muss. Dass wir unsere Sünde dir geben können. In vollem Vertrauen, dass du für uns gestorben bist. Dass du diese Last von uns wegnehmen möchtest. Herr, ich bitte dich für irgendjemand hier, Herr, der vielleicht mit seiner Sünde rumschleppt, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du sie den Mut schenkst, ihre Last abzugeben. Dir zu vertrauen damit. Herr, wo es kleine Kompromisse in unserem Leben gibt, hilf uns, nicht nachzugehen, sondern Nein zu sagen. Courage zu haben, Jesus. Mut zu haben. Ein Leben zu führen, das dir gefällt. Danke, Herr, dass dein Evangelium einen Weg für uns vorbereitet. Einen Weg uns anbietet. Herr, wir sagen uns dein Volk heute Morgen, wir wählen diesen Weg aus. Wir wollen das Beste. Wir wollen dich, Jesus. Und das Beste ist das, was du für uns geplant hast. Und wir geben dir diesen Sonntag hin, bitten dich, dass du diese Woche für uns vorbereitest. Danke, Herr, für deine Gegenwart. In deinem Namen. Amen. Gesegnete Woche.